Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler und mit Fragen nach Gerechtigkeit und richtigem Handeln. Guten Abend. Das sind ja die schwersten Fragen, die nach Gerechtigkeit und richtigem Handeln. Darum ringen wir regelmäßig und Antworten brauchen oft lange Zeit. Das ist beim Thema Kolonialismus ganz sicher der Fall, wo in dieser Woche ein Anfang gemacht wird für einen Dialog mit den Menschen, die heute dort leben, wo es früher deutsche Kolonien gab. Wir berichten gleich von einer Konferenz in Kamerun. Und schwer sind üblicherweise auch Antworten auf die Frage, wie wir bauen wollen. Zahllose prominente Beispiele zeugen von der Unfähigkeit deutscher Institutionen, Häuser zu bauen oder, seien wir vorsichtig, doch mindestens von den Unwägbarkeiten solcher Vorhaben. Heute hat der Haushaltsausschuss des Bundestages gerade eben ein Großprojekt genehmigt, dessen prognostizierte Baukosten schon vor Baubeginn deutlich gestiegen sind, das Fachleuten als städtebaulich toxisch und ausstellungstechnisch unsinnig erscheint. Das Museum der Moderne in Berlin, entworfen von den Schweizer Star-Architekten Herzog und de Meuron. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat naturgemäß eine andere Meinung zu diesem Projekt. Er freute sich heute über die positive Entscheidung und sagte, das sei ein guter Tag für die Kunststadt Berlin und das Kulturforum. Hinter dem Potsdamer Platz entstehe nun mit dem Neubau die Museumsinsel der Moderne. Verbunden bin ich nun mit Hanno Rauterberg, stellvertretender Feuilletonchef der Wochenzeitung Die Zeit und dort zuständig für Architektur und Kunst. Herr Rauterberg, seit Wochen wird diskutiert, es gibt schwerste Kritik von Fachleuten, auch von Ihnen. Der Ausschuss hat aber die zusätzlichen notwendigen Mittel, erst waren es 200 Millionen, nun sind es 450 Millionen, bewilligt. Eine falsche Entscheidung aus Ihrer Sicht?
Also sie hat mich schon beeindruckt, diese Entscheidung. Vor allem hat mich die Entschiedenheit beeindruckt, mit der die Kulturstaatsministerin Monika Grütters vorgegangen ist. Eine Entschiedenheit, die man sich auch für andere Vorhaben der Bundesregierung manchmal wünschte, vor allem wenn es darum geht, ja, den Klimawandel zu verhindern oder ähnliche Dinge. In diesem Falle ist die Entschiedenheit leider ein bisschen fehlgeleitet in meinen Augen, was nicht nur an den Kosten liegt, die jetzt schon vor Baubeginn, Sie sagten es, so exorbitant gestiegen sind, sondern vor allem deshalb, weil über das Inhaltliche und das Wollen dieses Gebäudes nie richtig und intensiv gestritten worden ist. Der Leiter der Nationalgalerie, Udo Kittelmann, hat zwar immer wieder gesagt, das neue Gebäude sei dafür da, um eben mehr Diskurs in die Kunstwelt hineinzutragen, aber er hätte damit ja schon mal anfangen können, bevor das Gebäude gebaut wird. Es gibt ja genug weitere Museen, die auch der Moderne gewidmet sind in Berlin, aber von solch einem Diskurs war nichts zu vernehmen. Es war letztlich ein dezisionistischer Akt.
Ja, es soll aufnehmen, die Kunst des 20. Jahrhunderts, der Moderne eben, und ganz speziell einige Sammlungen. Ist es vielleicht auch ein Problem gewesen in der Genese dieses ja nun geplanten Bauwerkes, dass so viele mitgeredet haben? Die Sammler haben mitgeredet, die Museumsleute, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Institution, Kulturstaatsministerin Monika Grütters natürlich auch. Sind die Bedingungen für ein Gebäude schwierig, wenn es viele gibt, die mitreden?
Na, die Öffentlichkeit hat eben nicht wirklich mitreden dürfen.
Im Feuilleton schon.
Ja, in den Feuilletons, in den Zeitungen schon, aber es gab so gut wie keine Veranstaltung, in denen nicht nur über die Architektur, sondern auch über das Konzept mal öffentlich gestritten worden wäre. Das hätte ich in so einem Falle schon angebracht gefunden. Der Einfluss der Sammler ist noch immer etwas anderes, weil die ja qua Besitz einen privilegierten Zugang offensichtlich gehabt zu haben scheinen, sage ich mal vorsichtig. Es gibt aber einige Belege, unter anderem habe ich mit Heiner Pietsch einmal ausführlicher sprechen können, einem der Sammler, der sich dort eben mit seinen Werken zu verewigen hofft und verspricht eben bestimmte Dinge, man weiß nicht genau wie viele, bestimmte Werke zu schenken auch auf mittlere Sicht. Allerdings erst nach seinem Tode sollen sie dann tatsächlich in den Besitz der staatlichen Museen übergehen. Und er erzählte mir damals, dass er diesen sehr umstrittenen Bauplatz direkt zwischen der Scharunschen Philharmonie und der Nationalgalerie von Mies van der Rohe, dass er diesen Bauplatz stark befürwortet habe und damals eben Grütters geschrieben habe, es müsse dort gebaut werden, damit Berlin auch endlich so ein Museum bekommt wie das MoMA in New York. Und die ursprüngliche Planung war ja, hinter der Nationalgalerie zu bauen, dort, wo das Gebäude viel weniger ins Auge gesprungen wäre und man auch hätte Kosten sparen können. Also da haben die Sammler schon offensichtlich großen Einfluss genommen und ohne allerdings dann, so wie in New York, dann auch mit großen Stiftungen dem Bauwerk aufzuhelfen. Dort ist es ja üblich, dass man auch mal 10 oder sogar 50 Millionen Dollar dann dazu gibt, wenn so ein Neubau entsteht.
wäre bei der Bausumme wahrscheinlich auch nicht so ganz erheblich. Jetzt wird gebaut. Was wird sich ändern mit dem Neubau in der Berliner Museumslandschaft? Oder reichen die Auswirkungen, wie Monika Grütters das heute sagt, auch deutlich über Berlin hinaus?
Ja, das Interessante bei der Pressemitteilung, die Frau Grütters dann nach der Entscheidung heute herausgegeben hat, dass sie sehr viel Wert legt auf die Weltgeltung, die jetzt nun ansteht und die nun endlich sich Bahn brechen soll. Ich würde mich schon freuen darüber, wenn die staatlichen Museen mehr Geld bekämen für ihre Ausstellung und dafür die bereits bestehenden Gebäude überhaupt instand zu halten. Gab neulich erst wieder eine wirklich eklatant schreckliche Auflistung von all den Mängeln, die da herrschen, bis hin dazu, dass bestimmte Kunstwerke bedroht sind. Also da muss jetzt dringend gehandelt werden. Ansonsten werden wir erleben, wie eine riesige Baugrube mitten auf dem Kulturforum ausgehoben wird. Und wir hoffen alle sehr, dass aus dieser Baugrube nicht noch ein Finanzloch wird, das größer ist als das bereits Erwartete.
Hanno Rauterberg zu den Plänen für ein Museum der Moderne in Berlin, dessen gestiegene Kosten heute der Haushaltsausschuss des Bundestags bewilligt hat. Die Kostensteigerung des Humboldt-Forums ist bereits gestern bewilligt worden. Darüber haben wir auch berichtet. Aber dafür stellt sich noch immer die Frage, was dort eigentlich wie gezeigt werden soll. Ein japanisches Teehaus ist bereits eingezogen und wurde heute der Öffentlichkeit vorgestellt. Dessen Grundriss soll an den der Gedächtniskirche erinnern. Wozu auch immer das gut sein soll. Aber was sonst an Schätzen aus den Weltkulturen gezeigt werden kann, ist wegen der laufenden Debatten um koloniale Raubkunst nicht abzusehen. Diese voranzubringen, den Dialog zu fördern, ist das Ziel einer gerade laufenden Konferenz in Kamerun mit dem Titel The Burden of Memory, die Last der Erinnerung. Von 1884 bis 1919 war Kamerun eine deutsche Kolonie, das nannte man damals Schutzgebiet. Für uns ist Wladimir Balzer in Yaoundé, der Hauptstadt von Kamerun. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wer denn teilnimmt an der Tagung.
Na, es treffen sich hier Filmemacher, Performerinnen, Historiker, Studierende, Schülerinnen, aus allen afrikanischen Ländern, die unter deutscher Kolonialherrschaft leiden mussten, also Namibia, Ruanda, Tansania, Togo und eben Kamerun. Sehr viele junge Leute auch. Es gibt Schulworkshops, Diskussionsrunden, in denen immer wieder deutlich wird, die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte steht ganz am Anfang. Gerade auch hier in Kamerun. In Namibia war das schon ein bisschen weiter fortgeschritten, aber gerade hier in Kamerun, aber auch in den anderen Ländern, ist ja noch einiges zu tun. Das ist auch das Ziel dieser Veranstaltung, The Burden of Memory. Sie haben es schon erwähnt, also die Last der Geschichte. Und auch wenn es vielleicht komisch klingt, es ist auch eine gemeinsame Bürde. Denn die Kolonialherren, also die Deutschen von damals, bekennen sich endlich zu diesem Teil der Geschichte sehr, sehr, sehr spät. Und die Kameruner müssen ja auch einen Weg finden, sich dieser Kolonialgeschichte aus Opferperspektive zu stellen. Denn nach den Deutschen kamen hier die Franzosen und Briten und gingen, so sagen es zumindest Historiker, viel rigoroser vor gegen die Bevölkerung als die Deutschen. Und von deutscher Seite sind hier ja fast die versammelten Goethe-Institute dieser Region vertreten. Aber man hält sich auffällig im Hintergrund. Die Bühne gehört denen, die hier leben.
Ja, das wäre genau die Frage jetzt. Wenn man denn einen Weg finden muss, mit der Vergangenheit umzugehen, wer gibt die Richtung vor dieses Weges? Ist das jetzt eine Veranstaltung, die im Wesentlichen von Menschen aus Kamerun gestaltet wird oder vom Goethe-Institut?
Nee, also man kann es so beschreiben. Das Goethe-Institut ist hier federführend. Das ist ja sehr stark auch in der Region vertreten. Es gibt Institute in Namibia, in Ruanda und eben auch hier in Kamerun, in Yaoundé, der Hauptstadt, wo ich jetzt hier gerade bin, an einem der Veranstaltungsorte. Und die Agenda, die Themen, auch die Künstlerinnen und Künstler, die Art und Weise, wie die ausgesucht werden, das kommt tatsächlich von afrikanischen Kuratorinnen. Übrigens drei Frauen, fällt auch auf. Und die Ressourcen kommen in erster Linie von den Deutschen. Das wäre hier so nicht möglich in dieser Form, weil eine klassische Kulturpolitik gibt es eh nicht. Und auch private Initiativen, die solche Strukturen so viel Geld haben, um so eine ganze Woche hier zusammenzustellen, sind auch nicht aufzutreiben. Aber es wird immer wieder deutlich, dass das hier nicht nur auf Augenhöhe stattfindet. Es ist eher so, dass die Afrikaner den Europäern was zu sagen haben und die Europäer bitte schön zuhören sollen und auch zu lernen haben. Und das kann ich wirklich vor Ort hier bestätigen. Sie haben auch keine Lust mehr auf Zuschreibungen aus Europa. Sie müssen und sie wollen sich emanzipieren, sind aber gleichzeitig natürlich auch in den Zwängen der Erinnerung an die Kolonialzeit, als ihre Vorfahren Opfer wurden. Also es ist auch eine ambivalente Veranstaltung hier.
Das klingt jedenfalls nach einem lebendigen und fruchtbaren Dialog. Aber welches Ziel hat so ein Dialog möglicherweise? Geht es auch um die Restitution von Kunstwerken? Sie haben Namibia angesprochen. Da ist schon einiges passiert. In Kamerun, soweit ich weiß, nichts.
Ja, da ist wenig passiert, weil es tatsächlich auch nochmal eine ganz andere Dimension ist als in Namibia. In Namibia wurden ja wirklich tausende Werke, Artefakte, vielleicht sind auch Zehntausende verschleppt nach Deutschland. In Kamerun ist da die Aufarbeitung noch ganz am Anfang. Also auch gerade die ethnografischen Museen in Deutschland beginnen ja eigentlich erst so richtig mit der Aufarbeitung unserer Depots und auch der Herkunftsforschung. Aus Kamerun ist noch nicht so viel bekannt. Es gibt 2, 3 relativ bekannte Artefakte, die aber noch nicht direkt von Kamerun zurückgefordert werden. Da gibt es noch keine offizielle Kameruner Politik dazu. In dieser Hinsicht ist das hier eher so im Hintergrund, diese Thematik der Rückgabe von Artefakten. Es geht erst einmal um den Aufbau eines gewissen Dialogs, der in Namibia schon begonnen hat und jetzt in Kamerun eben fortgesetzt werden soll. Aber die Rückforderung durch den kamerunischen Staat ist sowieso schwierig, weil das ist ähnlich wie auch in vielen anderen afrikanischen Ländern, dass der Staat, die Zentralregierung, bei weitem weniger akzeptiert ist von den Menschen als die einzelnen Stammesführer, die einzelnen Führer der Völkergruppen, die sind viel einflussreicher. Und wenn die Kunstwerke zurückhaben wollen, dann gilt das was. Wenn sie es aber erst einmal nicht wollen, dann bleibt das erstmal auf Eis.
Wladimir Balzer über die Tagung The Burden of Memory, die Last der Erinnerung, in der Hauptstadt Kameruns, Yaoundé, der Beginn eines Dialogs. Von dort nach München, wo das Literaturfest in seiner 10. Ausgabe darüber nachdenkt, was für Auswirkungen die friedlichen Revolutionen in Europa gehabt haben. Der im Osten Deutschlands geborene Schriftsteller Ingo Schulze hat eine Gesprächsreihe konzipiert. Einübungen ins Paradies heißt sie nicht ohne Provokation und im Untertitel Fragen an die Welt nach 1989. Es ist der Versuch, auch die aktuellen Konflikte zu verstehen, die sich vielleicht besser erklären lassen, wenn man die Veränderungen von 1989 mit einrechnet. Gestern Abend war der britische Historiker Timothy Garton Ash in der Reihe zu Gast, bekanntermaßen ein ausgesprochener Osteuropa-Experte. Tobias Krone hat zugehört.
1989 ist lang, lang her. Inzwischen weiß Timothy Garton Ash, beherrscht ein anderer Kampf die weltweite Öffentlichkeit.
Auf der globale liberale Revolution folgt jetzt eine globale antiliberale Konterrevolution. Damals Mauern gefallen, heute Mauern werden wieder gebaut.
Der englische Historiker ist ein gefragter Mann in diesen Tagen. Berlin, Prag, Bratislava. Timothy Garton Ashs Reportagen erklärten dem Westen, wie es um das Osteuropa hinter der Mauer stand. Längst ist der Geschichtsprofessor aus Oxford einer der wichtigsten Intellektuellen Europas. Und auch auf einem Abend wie diesem gefragt. Er will nicht über 1989 reden. Es sei schließlich schon sehr viel gesagt worden. Es gehe jetzt um die Zukunft, wie Timothy Garton Ash am Rande der Veranstaltung im Interview erläutert.
Wir lehnen frei nach Willy Brandt. Nichts kommt vom Selbst und wenig ist von Dauer. Das heißt, wir haben den Fehler gemacht, zu glauben, so wird es jetzt weiterhin fast für immer sein. Die liberale Revolution hat obsiegt und so ist es eben nicht. Das war ein Denkfehler. Der Freiheitskampf muss sozusagen wiedergekämpft werden in jede Generation.
In seiner Rede machte der Träger des Aachener Karlspreises einen weiteren Konstruktionsfehler des Liberalismus in Europa aus.
Ein Grundgedanke des Kommunismus war doch, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und jetzt haben wir sozusagen diesen Fehler selber gemacht. Wir haben den Liberalismus auf nur eine Dimension, nämlich die wirtschaftliche Dimension, reduziert. Und ein Liberalismus mit nur einer Dimension ist kein echten Liberalismus. Wir haben gesagt, frei nach Bill Clinton, it's the economy, stupid. Das ist sozusagen Vulgärmarxismus mit neoliberalem Gesicht.
Diese Entwicklung habe einerseits Südeuropa in eine finanzielle Krise geführt und andererseits in Mittel- und Osteuropa das Gefühl erzeugt, kulturell vernachlässigt zu sein. Garton Ashs Fazit, man müsse sich stärker den Vernachlässigten zuwenden und um den Liberalismus ringen. Die Antiliberalen würden noch einige Zeit weiterkämpfen. Doch es sei möglich, dass am Ende das freie Denken siege.
Die Selbstkritik ist die große Stärke des Liberalismus, gerade dann, wenn natürlich darauf konkrete Schritte der Verbesserung und der Reform folgen. Der Kommunismus war nicht reformierbar, der Liberalismus ist durchaus reformierbar.
Als so ein Reformprojekt könnte man die kommenden Tage auf dem Literaturfest verstehen. Für das diesjährige Gesprächsformat Forum Autoren konnte man den gebürtigen Dresdner Ingo Schulze als Kurator gewinnen. Er macht den Titel seiner Erzählung Einübung ins Paradies sogar zum Festivalmotto.
Na, Einübungen ins Paradies meint, dass man glaubte, 89 doch in so etwas wie einem, ja, sagen wir mal, natürlichen Menschheitszustand zurückgekehrt zu sein. Und Einübung und Paradies sind natürlich Dinge, die eigentlich einander widersprechen. Nur das ins Bewusstsein zu rücken und das vielleicht das, was als Normalität, als gewisserweise Paradies angesehen wird, natürlich auch etwas ist, was geworden ist. Und gerade bei den Hoffnungen, die man hatte, bei den Ansprüchen, die es 89, 90 gab, wie diese Welt verändert werden könnte, ist natürlich dann die Fallhöhe ziemlich groß.
Ingo Schulze ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn er von der Enttäuschung der Ostdeutschen spricht, über den, wie er es nennt, Beitritt der DDR.
In der Folge halt lässt sich das beschreiben schon als eine Art Kolonisierung Deluxe.
Zumal dadurch auch der Westen die globalen Veränderungen in der Folge von 89 kaum wahrgenommen habe.
Eigentlich interessiert mich in München vielmehr, was hat sich in München getan durch diesen Weltenwechsel. Und das Frappierende ist ja, dass man dann sehr oft hört, ja, also hier hat sich doch nichts verändert, hier musste sich doch gar nichts verändern.
Er wolle das Forum nun nutzen, so Ingo Schulze, um Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt zu befragen, welche Auswirkungen sie spürten, um den Spirit von 89 und seine ambivalenten Folgen auch dem saturierten Süden der Republik bewusst zu machen.
Das 10. Münchner Literaturfest mit der Gesprächsreihe zur Veränderung Europas nach 1989, kuratiert vom Schriftsteller Ingo Schulze. Und auch im Kino geht es um Umbrüche und Veränderungen von heute an. Auf der vergangenen Biennale schon wurde der chinesische Film Bis dann, mein Sohn begeistert gefeiert und galt als einer der Favoriten für den Goldenen Bären. Der Film selbst ging dann leer aus, aber die beiden Hauptdarsteller erhielten silberne Bären für die besten Schauspieler. Der Film von Regisseur Wang Xiaoshui, nein, so heißt er nicht, er heißt Xiaoshui, Wang Xiaoshui, erzählt das Schicksal einer nordchinesischen Familie über mehrere Jahrzehnte und damit natürlich auch von den Umbrüchen der chinesischen Gesellschaft. Katja Nikodemus hat den Film schon gesehen. Frau Nikodemus, ist das denn jetzt nun ein Film über die Familie oder über die Gesellschaft?
Ja, das fragt man sich manchmal während des Films. Man verwirft die Frage aber sofort wieder, weil dieser Film, wie soll ich sagen, ein kinofremdes Wort fällt mir da ein, eigentlich so ganzheitlich ist, ein so ganzheitliches Werk, das alle Kategorien sprengt. Er beginnt ja als Drama, das sehr leise und zurückhaltend erzählt wird, in einer nordchinesischen Provinzstadt, also in Nordchina, ein Ehepaar, sie, Liu Yan, er heißt Yao Yun, beide arbeiten in einer Metallfabrik, leben in einem Arbeiterwohnheim. Sie haben einen ungefähr 8-jährigen Sohn, man ist befreundet mit der Nachbarsfamilie auf dem Gang des Wohnheims. Deren Sohn wurde auch am selben Tag geboren und dann erzählt die Kamera eine Katastrophe. Der Sohn unseres Arbeiterpaares ertrinkt beim Spielen im Fluss. Und jetzt entfaltet sich ein großes, detailreich inszeniertes Panorama der Rückblenden, eben dann das Bild eines Landes, in dem wir aber diesen paar Folgen vom Anfang der 80er Jahre bis ungefähr zu Beginn der Jahrtausendwende und wir sehen eben zwei Menschen, die da nach Südchina gehen, neu anfangen und die dann langsam wieder im Leben ankommen.
Wo Sie langsam sagen, das klingt nach einem langsamen Film.
Das ist schon ein Film, der sich langsam entwickelt, aber dann doch eine große Dynamik hat, denn er besteht ja aus Rückblenden, die aber nicht als solche gekennzeichnet sind. Und dadurch entwickelt jede Szene von Wang Xiaoshuis Film ja eine große, absolute Gegenwart oder Gegenwärtigkeit. Letztlich sind alle Szenen auch sowas wie Bestandsaufnahmen einerseits einer sich ständig wandelnden Gegenwart, eben aber auch eines Landes. Und der Film beginnt nach der Kulturrevolution. Man kann auch gar nicht sagen, er beginnt, er setzt ein. Und diese Kulturrevolution spielt in den Gesprächen eine große Rolle. Wir erleben Freundschaften, folgen einer innigen Ehe, der großen Verbindung dieses Ehepaares, das dann in diesem Film durch dick und dünn geht. Und der Film zeigt sozusagen die Widerstandskraft dieser menschlichen Beziehungen, aber er zeigt eben auch, wie diese Menschen zur Verschiebemasse werden von ganz brachial ideologischen Entscheidungen, also der Ein-Kind-Politik zum Beispiel. Die hat dann Anfang der 80er Jahre brutale Auswirkungen auf die Heldin Li Yun, weil sie kein zweites Kind bekommen darf. Das ist auch dann eine Geschichte des Verrats der Nachbarfamilie, die darin verstrickt ist. Und wir sehen, wie Menschen heimlich zu Boney M. tanzen in den 80er Jahren und dann eben jahrelang ins Gefängnis gesteckt werden. Also da nimmt der Film sozusagen kein Blatt vor den Mund.
Ja, wenn er das nicht tut, wie hat er es geschafft, durch die chinesische Zensur zu kommen?
Das ist immer so eine Frage. Ne? Die Zensurbedingungen wurden ja erheblich verschärft 2017. Seitdem untersteht die Zensurbehörde dem Propagandaministerium. Seitdem braucht jeder Film einen Freigabestempel, das sogenannte Drachensiegel für China selbst und noch ein anderes, strengeres Siegel fürs Ausland, eben wie jetzt für diesen Film, der auf der Berlinale lief, jetzt ganz normal ins Kino kommt. Und ja, man kann sich fragen, wie er das geschafft hat mit seinen ungeschminkten oder auch reflektierten China-Bildern. Andererseits ist die Zensurfreigabe auch immer eine Verhandlungssache. Wir wissen zum Beispiel nicht, ja, wie viele Szenen oder ob das Szenen aus dem Film herausgeschnitten wurden. Da geht es eben auch immer um Deals. Und ich glaube, es ist schon auch so, dass dieser Film bei aller Kritik auch eine ungeheure positive Kraft entwickelt mit seinem Blick auf das Private oder auf die Verbundenheit dieses Ehepaares. Also er entwirft auch eine Gegenwelt, eben die Gegenwelt von Individuen, die nicht nur Verschiebemassen von parteipolitischen Entscheidungen sind und ohne dass er mit dieser Gegenwelt seine Kritik verrät. Das ist die Kunst.
Eine große Kraft entwickeln müssen auch die beiden Hauptdarsteller, Yong Mei und Wang Xinjun. Die haben nämlich die Darstellerpreise bei der Berlinale bekommen. Ich habe schon gesagt, die silbernen Bären. Was macht die Kraft aus?
Ja, es ist einfach sehr folgerichtig, den beiden die Preise zusammenzugeben. Was macht die Kraft aus? Weil sie gemeinsam diese Kraft entwickeln, wirklich als Kraft eines Ehepaares. Man hat im Grunde nie das Gefühl, dass sie das spielen, sondern sie leben das in einem wortlosen Einklang, in stiller Liebe verbunden, ohne dass es eine Sekunde kitschig ist. Tatsächlich gibt es in dem Film Szenen, in denen wir dieses Ehepaar einfach nur beim Leben zuschauen. Also beim Kochen, beim Arbeiten, beim Essen, beim wortlosen Zusammensein. Und das hat was ungemein Berührendes und hat in den Hintergründen eine ganz große Plastizität, durch die dann China reinkommt. Durch das Essen, durch die Arbeitswelten. Und das wird eben von den beiden getragen.
Katja Dikonöbus über den Film Bis dann, mein Sohn. In den Kulturnachrichten blickt Henning Hubert jetzt noch einmal ins sturmgebeutelte Venedig.
Wasser im Markusdom, überflutete Palazzi, zerstörte Boote. Auch heute noch keine Opernvorstellung. Angesichts der massiven Schäden in Venedig durch das schwerste Hochwasser seit 53 Jahren hat die Regierung in Rom Hilfe angekündigt. Durch Ausrufung des Notstands sollen die Mittel schneller bereitgestellt werden. Als Ursache wird einerseits der Klimawandel angeführt. Andererseits gibt es Kritik an dem noch immer nicht funktionierenden Sturmflutwerk, das seit 2003 gebaut wird. Auch das Deutsche Studienzentrum in Venedig wurde überschwemmt. Es ist untergebracht in einem Palazzo aus dem 16. Jahrhundert am Canale Grande. Direktorin Marita Liebermann wagte im Telefonat mit dem Deutschlandradio noch keine Schadensbilanz.
Dieses Aqua Alta, das ist ja auch salziges Wasser, was sich dann eben für einige Zeit in den Gemäuern hält oder eben auch in die Böden frisst. Und das kann man dann erst im Nachhinein sehen, welche Schäden da also bleibend sind.
Marita Liebermann vom Deutschen Studienzentrum in Venedig. Florian Pronold ist bislang SPD-Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Jetzt wird er Gründungsdirektor der Bundesstiftung Bauakademie. Die Akademie soll in unmittelbarer Nähe zum Berliner Stadtschloss wiedererrichtet werden und zu einem Forum für Architektur, Bauwesen und Stadtentwicklung werden. Pronold war bereits an der Entstehung der Stiftung beteiligt. Stellvertreter sind noch nicht namentlich bekannt. Sein Bundestagsmandat und den Staatssekretärsposten wird Pronold abgeben. Die Bauakademie, nach einem Entwurf des preußischen Hofbaumeisters Schinkel, galt zur Eröffnung 1836 als wegweisend für modernes Bauen. Sie brannte im Zweiten Weltkrieg aus und soll mit 62 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt wiedererrichtet werden. Die Freunde der Untertasse scheinen auf dem Rückzug, die Tischkultur im Wandel zu sein. Dazu diese Meldung. In der staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen soll jede dritte Stelle gestrichen werden. Die Mitarbeiterzahl soll um gut 200 auf nur noch 418 sinken, teilte das Staatsunternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Zur Wendezeit waren es noch 1800 beim damals wichtigen Devisenbringer Meißner Porzellan. Das Gemälde misst nur 40 mal 30 Zentimeter. Es zeigt ein Feuerchen und eine dunkle schwarze Figur in einer Moorlandschaft. Der Bauer, Unkraut verbrennend, ist 1883 gemalt worden von Vincent van Gogh in Drenthe. Das Frühwerk konnten das Museum der Provinz Drenthe und das Amsterdamer Van Gogh Museum gemeinsam erwerben. Mehrere Stiftungen und Fonds waren beteiligt. Jetzt soll der Unkraut verbrennende Bauer abwechselnd in beiden Häusern gezeigt werden.
Das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht es gleich um die Bundestagsbeschlüsse des Tages, vom teilweise Soli-Abschaffung bis zur Masernimpfpflicht. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Danke fürs Zuhören.